ill. Pete. Wie kann ein so altes Haus kein Fundament haben? Nicht das ganze Haus, aber dieser Anbau. Sehen Sie dort? Die Wände haben, wie gesagt, kein Fundament. Und der Anbau beinhaltet Ihre Küche, Ihre Badezimmer, praktisch alles, was ein funktionales Haus braucht. Schließt ein, dachte sie. Beinhalten klingt so geschwollen. Nebenan schlüpfte einer der Jungs zur Hintertür raus. Sein Blick streifte Willa, glitt aber rasch weiter, während er durch das Labyrinth aus Fahrzeugen im Garten zur hinteren Gasse ging. Er und sein Bruder arbeiteten hauptsächlich nachts an den Wagen und schoben sich unter tragbaren Baustellenlampen die Werkzeuge zu. Ihr leises Geflaxe und die gelegentlichen spanischen Flüche und Triumphlaute trieben durchs Fenster in Willas Schlafzimmer wie die Nachtmusik einer neuen Stadt. Sie hatte nichts gegen diesen Autofriedhof, auch nicht gegen die gut aussehenden Jungs und ihre Freunde, die allesamt Sporthosen und Badelatschen trugen, als wäre das ganze Leben eine Umkleide. Nein, falsch war etwas anderes. Dass über ihr Haus ein Todesurteil gefällt wurde, während das nebenan mit seinem durchhängenden Dach und der leprös abblätternden Vinylverkleidung so nonchalant dastand. Willas Haus war ein Backsteinhaus, keine Hütte aus Stöcken und Stroh, nichts, was mal ebenso davongeweht wurde. Das Schweigen dauerte schon so lange, dass sie nicht mehr wusste, woran sie anknüpfen sollte. Mr. Petrofaccio betrachtete höflich die zwei mächtigen Bäume, die den Garten und den halben Block beschatteten. Willa hatte die beiden Riesen schon öfter vom Küchenfenster aus bewundert und angenommen, dass sie so alt waren wie das Haus, ihnen aber keine höhere Lebenserwartung zugetraut.
»Ich habe keine Ahnung, warum einer sowas gebaut hat«, sagte Petrofaccio schließlich.
»Ein Anbau ohne Fundament. Kein ordentlicher Bauunternehmer würde das tun.« Genau besehen schienen die Mauern tatsächlich direkt auf der Erde zu stehen. Die untersten Backsteinlagen torkelten entspannt aus der Reihe. Der Panzer eines rostigen Blechdachs spannte sich über die Giebel im zweiten Stock und den zweigeschossigen Anbau hinter dem Haus, der offenbar in Eile hinzugefügt worden war. Zwei hohe Schornsteine neigten sich in entgegengesetzte Richtung. Risse, gezackt wie Blitze, zogen sich durch die Backsteinmauern. Wie hatte sie das alles übersehen können? Willa war doch sonst immer diejenige, die bei jedem anstehenden Arzttermin, jedem nächtlichen Klingeln des Telefons den Schutzschild hochfuhr und gleich mit dem Schlimmsten rechnete, damit das Leben sie nicht kalt erwischte. Dennoch hatte sie heute Morgen einen Bauingenieur angerufen, ohne ein ungutes Gefühl zu haben. Vielleicht in der Annahme, ihre Familie habe ihre Unglücksquote bereits erfüllt. »Ich kann Ihnen nicht den Auftrag geben, mein Haus abzureißen und ein neues zu bauen.« Willa fuhr mit den Fingern durch das Haar an ihren Schläfen und kam sich idiotisch vor. Beide Hände an den Schläfen war eine nervöse Angewohnheit, die sie seit etwa 20 Jahren ablegen wollte. Seit ihre Kinder ihr gesagt hatten, sie sehe aus wie der Schrei. Sie schob die Fäuste in die Taschen ihrer Khaki-Shorts. »Wir dachten, wir renovieren und verkaufen es und suchen uns was anderes, näher an Philadelphia. So viel Platz brauchen wir gar nicht. Niemand braucht so viel Platz.« Zu solchen moralischen Aspekten hatte Mr. Petrofaccio keine Meinung.
»Aber Sie sagen, wir müssen es restaurieren lassen, bevor wir es verkaufen können. Und mir ist aufgefallen, dass vor ungefähr jedem vierten Haus in der Stadt ein Zu-Verkaufen-Schild steht. Soll das heißen, die sind alle in besserem Zustand als das hier?«
»Jedes vierte Haus ist übertrieben. Jedes zehnte kommt ungefähr hin.«
»Und? Gibt es Käufer?«
»Nein, gibt es nicht.«
»Also noch ein Grund, dieses Haus nicht abzureißen.«
Sie merkte, dass ihre Logik im Augenblick nicht ganz wasserdicht war.
»Okay. Wissen Sie was? Der Hauptgrund ist, dass wir hier leben. Mein pflegebedürftiger Schwiegervater wohnt bei uns. Und unsere Tochter.«
»Und irgendwo gibt's auch noch ein Baby, oder? Ich habe die Babysachen gesehen, eine Wiege und so, als ich die Risse an den Rohrleitungen im zweiten Stock untersucht habe.«
Ihr Unterkiefer klappte herunter.
»Entschuldigung«, sagte er. »Ich musste hinter die Wiege kriechen, um die Leitungen zu prüfen. Sie haben gesagt, Sie wollen sich verkleinern. Da habe ich mich gewundert. Ganz schön große Familie.«
Sie gab keine Antwort. Pete zog ein Taschentuch hervor, rieb sich damit über das Gesicht, putzte sich die Nase und steckte es wieder weg. In seinem Overall schmurrte er wahrscheinlich im eigenen Saft.
»Das ist ein freudiges Ereignis, Ma'am«, sagte er. »Sein Baby.«
»Danke. Es ist mein Enkel, gerade erst geboren. Wir fahren dieses Wochenende nach Boston, um ihn kennenzulernen und die